Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg. Dein Menschlichkeitskultivierungs-, Persönlichkeitsentwicklungs-, Mutmacher-, Veränderungspodcast. Nenn ihn, wie du willst. Und heute siehst du, merkst du, ich bin nicht alleine, denn mit mir auf der anderen Seite der Leitung ist die liebe Janka. Hallo.
Hallo.
Sehr schön. Schön, dass du dabei bist. Ich erzähle mal zwei, drei Sätze zu dir und dann bist du natürlich dran, um ein bisschen mehr noch zu erzählen. Also, Janka ist nicht irgendein Gast, sondern sie ist, oder wir führen quasi eine klassische Beziehung. Klassisch ist schon völlig falsch, ne? Aber wir führen eine Beziehung, wohnen zusammen, sind ein Liebespaar und ja, sie ist eine ganz, ganz wundervolle Frau, ist aber jetzt nicht hier, weil sie sozusagen meine Partnerin ist, sondern weil ihr Experiment, über das wir heute sprechen wollen, das Experiment Freiheit, zweijähriges Jubiläum feiert. Und wie groß die Party ausfällt, das werden wir heute besprechen.
Oh Gott.
Und wird schon. Und Janka ist, ja, abseits von dem, was ich gesagt habe, ist auf jeden Fall eine Mutmacherin, eine Forscherin, auch was die Themen Wachstum, inneren Frieden, äußeren Frieden, mehr Gelassenheit, bei sich selber ankommen anbelangt. Und wir wollen da heute so ein bisschen drüber sprechen, über das Experiment Freiheit, über ihren Weg vor allem in den letzten zwei Jahren und vor allem auch gucken, wie es weitergeht. Und bevor wir da ein bisschen drüber sprechen, liebe Janka, sag doch mal, wer bist denn du? Stell dich doch mal vor.
Das wüsste ich ja auch gerne, wer ich bin manchmal. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich glaube, was ich am meisten in meinem Leben immer schon war und immer noch bin, ist Suchende, in Anführungszeichen. Finde dann aber auch viel, wenn ich suche. Und am liebsten suche ich, indem ich forsche. Also mich hat es immer schon in meinem Leben fasziniert, tiefer irgendwie reinzuschauen. Ich wollte immer wissen, warum. Warum ist das so und so? Und warum ist das so und so? Und im Speziellen ich selbst. Also warum mache ich manche Dinge? Warum mache ich manche Dinge nicht? Warum denke ich überhaupt? Was sind überhaupt Gedanken? Also eigentlich alles, was mit der Innenwelt vor allem zu tun hat. Das hat mich immer schon interessiert. Und ich glaube, auch der Grund dafür ist, dass ich schon relativ früh eben Burnout und Depression hatte, schon als Jugendliche und wahrscheinlich auch schon früher. Und das mich dann immer zu der Frage wirklich gebracht hat, was ist hier eigentlich los und bin ich dem irgendwie ausgeliefert oder kann ich da auch irgendwas tun? Und vor allem, als ich gemerkt habe, dass es gar nicht so unbedingt die äußeren Bedingungen sind, die dann zu meinem Zustand geführt haben, habe ich mich natürlich gefragt, okay, was ist es denn dann? Und so habe ich schon ganz früh, würde ich sagen, diese Reise, diese Forschungsreise begonnen. Weiter nach innen zu schauen und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer.
Okay, jetzt hast du das gerade schon so schön gesagt, so mehr nach innen zu schauen und dass es nicht die äußeren Umstände sind. Und vielleicht magst du dazu, also der geneigte Zuhörende meines Kanals, der wird sicherlich ganz grob wissen, worum es geht, aber magst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, weil da draußen die Welt ist doch voll. Ich muss doch nur das neue Auto, das schnellere Auto, das schönere Haus und den besseren Urlaub und all diesen Kladderadatsch haben und dann wird doch alles gut. Aber jetzt hast du gesagt, dass es nicht im Außen liegt, also eben nicht in diesen Gütern oder in diesen Dingen. Wie war denn der Weg vielleicht dahin oder warum sagst du das so selbstverständlich?
Ich glaube, weil ich damals, da war ich 22, würde ich jetzt sagen, eben an dem Punkt stand, dass ich eigentlich so alles im Außen hatte. Also für mein Alter damals. Ich hatte einen Partner, ich hatte habe studiert, ich hatte genügend Geld, ich hatte Freunde. Also alles so, was ich mir so vorstellen konnte, beziehungsweise ich habe es vielleicht andersrum gemacht. Als es mir dann so schlecht ging, habe ich geschaut im Außen, hey, was ist denn jetzt hier verantwortlich? Und ich kam nicht auf eine Lösung, weil ich gemerkt habe, das ist doch komisch. Irgendwie ist doch eigentlich so alles da, eigentlich fehlt es mir nicht wirklich an irgendetwas. Was ist es denn dann? Und dann habe ich gedacht, nicht nur gedacht, sondern natürlich auch gemerkt, es sind ja Gefühle, die irgendwie in mir sind und die führen zu diesem Leiden von Depression. Das ist ein sehr, sehr starkes Gefühl, was da ist und eben auch Gedanken, die sehr destruktiv sein können. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, okay, was sind denn diese Gedanken? Wo kommen die denn her? Was sind denn diese Gefühle? Wo entstehen die denn? Und warum entstehen die denn? Und wenn es doch mit dem Außen nicht so viel zu tun hat, was ist es denn dann?
Okay. Da werden wir sicherlich gleich so ein bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht nur, um mal jetzt zu, oder vorab vielleicht noch mal so ein bisschen den Scheinwerfer zu drehen. War denn deine Jugend, weil du das in jungen Jahren, war das denn alles nur blöd, scheiße oder gab es auch schöne Momente, Phasen?
Nee, gar nicht. Das meine ich ja. Also gar nicht. Also ich würde sagen, also eben vom Außen betrachtet, hatte ich eine super Jugend. Also ich hatte Freunde, ich war viel unterwegs, ich war mit 15 im Ausland, in Amerika, ich bin immer schon viel gereist. Eben hatte eine intakte Familie zu Hause, sag ich mal. Das meine ich. Also es ist nicht, dass von außen betrachtet irgendetwas nicht gut lief oder schlecht lief. Ich war auch relativ gut in der Schule. Ich war einfach ein bisschen faul oder es hat mich einfach nicht so interessiert, sag ich jetzt mal. Habe aber Abi gemacht und eben habe angefangen zu studieren. Also das war es nicht. Und trotzdem weiß ich auch schon, von früher, also als ich in der Pubertät war oder so, dass ich immer schon so einen Hang hatte, so ein bisschen zum Sentimentalen, zum Nachdenklichen, zum so ein bisschen mehr Schwere vielleicht auch, aber auch eben, dass mich diese Fragen auch da schon beschäftigt haben. Da nicht viel Raum hatten, sag ich mal, weil nicht viele oder niemand in meinem Umfeld hat sich damals mit sowas beschäftigt.
Okay, verstehe. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir uns ja hier zusammengefunden, um so ein bisschen über die letzten 2 Jahre zu sprechen. Dein großes Experiment, du hast es selber Experiment Freiheit genannt. Und es gibt dazu ja auch einen Podcast, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und magst du jetzt erstmal so erzählen, so ein bisschen Experiment Freiheit? Schöner, griffiger Titel, aber was meinst du denn damit? Also was ist, also und warum, also wie kam es, dass du gesagt hast, so jetzt Experiment Freiheit, 2 Jahre ist ja jetzt eine lange Zeit irgendwie, könnte man jetzt glaube ich einfach so sagen. Also wie kam es zu dem Titel, wie kam es zu dem Startzeitpunkt? Kannst du da um den Rahmen so ein bisschen ziehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat sich das sowieso über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum dahin entwickelt. Das ist sicherlich nichts, was so ganz plötzlich vom Himmel gefallen kam und die Entscheidungen ich getroffen habe und irgendwie los ging's. Also das meine ich schon, ne? Es hat ja schon sehr früh irgendwie angefangen, dass ich mir spezielle Fragen gestellt habe. Und irgendwie Freiheit hat mich sowieso auch schon eben in jungen Jahren sehr viel begleitet. Und damals habe ich das sehr viel im Außen gesucht, würde ich sagen. Ich bin um die ganze Welt gereist und das hat sich immer sehr frei für mich angefühlt. Ich war nie gerne der Mitläufer, sag ich mal, sondern habe so gern mein eigenes Ding auch gemacht, habe mich gern selbst gechallenged und habe immer gedacht, okay, irgendwie, die Freiheit ist was, das ist so ein Wort, was ich einfach benutzt habe und gesagt, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Auch in Beziehungen war ich das immer schon und bin da sehr ungern so den klassischen Modellen gefolgt oder so, was sich oft sehr, sehr eng angefühlt hat. Und ich weiß noch, dass irgendwann eine Freundin mal zu mir sagte, Janka, du sprichst immer von Freiheit, was meinst du eigentlich damit? Und dann hat so ein bisschen Klick gemacht, es hat ein bisschen gedauert. Als ich dann dachte, okay, stimmt, was mein ich eigentlich genau damit? Bisher dachte ich eigentlich immer, ich meine damit so die äußere Freiheit, so frei sein zu können wie möglich, freie Entscheidungen treffen zu können, machen zu können, was ich irgendwie will, das war es so ein bisschen für mich. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, es geht da wirklich eben wieder um was anderes, nämlich die Form von innere Freiheit. Also, dass es irgendwie wieder um meine Innenwelt geht und dort freier zu werden, dort nicht so eingeschränkt zu sein von so manchen Gedanken, die wir eben haben und von so manchen Gefühlen, die eben da sind, beziehungsweise, dass ich ja ganz oft im Leben, das kennt, glaube ich, jeder, das Gefühl hatte, die Außenwelt bestimmt meine Innenwelt, was sich manchmal total unfrei angefühlt hat, wo ich dann dachte, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, innere Freiheit herzustellen, unabhängiger, ich sage jetzt unabhängiger, damals war es so unabhängig, komplett unabhängig von den äußeren Bedingungen. Also ist es möglich, zum Beispiel das Gefühl der Freiheit herstellen zu können, ohne dass ich dafür gerade um die Welt reise oder ohne dass ich dafür gerade auf dem Berg stehe oder ohne dass ich dafür gerade 10.000 Euro vielleicht auf dem Konto habe. Ist es möglich, das Gefühl der Liebe jetzt zum Beispiel in mir zu kultivieren, also in mir fühlen zu können, unabhängig, ob jetzt da draußen gerade jemand ist, der mich liebt oder eben nicht. Und so hat es sich schon vor einigen Jahren so ein bisschen gewandelt. Ich dachte, das ist ja mega spannend. Und bin ja schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren dem Buddhismus sehr treu, nicht als Religion, sondern einfach als Lebensphilosophie, weil es damals für mich wirklich etwas war, als es mir super schlecht ging, was mir einen Ausweg gezeigt hat. Und zwar wirklich einen sehr, sehr praktischen, einen sehr konkreten und einen sehr praktischen Ausweg. Und das Experiment ist dann entstanden, dass ich mich halt immer mehr mit diesen Thematiken beschäftigt habe, nicht nur vom Kopf her, sondern wirklich auch durch Praktizieren, durch Erleben, durch Techniken und Möglichkeiten, auf die ich gestoßen bin, das erlebbar zu machen und nicht nur im Kopf zu zerdenken. Das sind ja alle schöne Theorien. Wenn ich es nicht erlebe, bleibt es bei einer schönen Theorie. Und dann kam irgendwann der Wunsch in mir auf, so dieses, ich bin schon sehr abgelenkt auch im Leben, natürlich übers Arbeiten und über die Verpflichtungen, die ich so habe. Wie wäre es, wenn ich mal Zeit hätte, mich nur damit zu beschäftigen, so 24/7, so ungefähr. Mal dieses Wissen, was hier ist, aber auch ne, die Techniken und Tools, die ich habe, die mal wirklich zu praktizieren und das so viel Zeit wie möglich. Um dann die beiden auch zusammenzubekommen und wirklich eine Erfahrung zu machen, ein Erlebnis zu haben, eine Erfahrung zu haben und dann zu schauen, okay, was ist da möglich? Ist da was möglich? Und so ist das dann eigentlich entstanden mit diesem, okay, ich mache ein Experiment draus. Also alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Experimente, weil es ist so eine Challenge, die ich mir dann gebe. Es ist ein Forschungsauftrag, den ich dann irgendwie habe und trotzdem kann, also habe ich nicht den Druck, dass ich irgendwas erreichen müsste, weil ein Experiment hat jetzt kein Ziel, sag ich mal, vor Augen oder irgendetwas, was ich erreichen muss und wo ich irgendwo scheitern kann oder so, sondern ich forsche halt. Ich forsche und schaue dann, was passiert. Und so ist damit dann auch der Podcast damals entstanden, weil in mir hatte ich dann so dieses Gefühl, okay, wie kann ich das dokumentieren? Vor allem erstmal für mich. Es ist ja alles so flüchtig, ne? So Erfahrungen, die wir machen. Und manchmal merken wir gar nicht, wo wir 2 Jahre später stehen, weil es dann wieder so selbstverständlich ist. Und dann kam die Idee, eben einen Podcast zu machen. Eine Freundin hatte zur gleichen Zeit die Idee, irgendwie hatte Lust zu podcasten und dann sagte man, hey, komm, wir nehmen das auf, also wir dokumentieren das und stellen es aber auch anderen Menschen zur Verfügung, einfach zur Inspiration. Vielleicht interessiert es ja jemanden, vielleicht findet jemand das auch spannend und im besten Fall kann es inspirieren.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du gesagt, also, dass du gesagt hast, boah, weg von der Außenwelt, mehr nach innen und dich damit zu beschäftigen. Freiheit zu praktizieren, sozusagen. Weg von
vielleicht,
der.
Entschuldigung, vielleicht Freiheit erlebbar zu machen in mir durch Praktizieren, ja.
Weg von der Außenwelt. Und da würde mich natürlich interessieren, wie hast du das gemacht? Also gab es sozusagen ein Außenweltverbot oder wie bist du das angegangen? Also sozusagen jetzt, ich stelle mir das gerade vor, Startschuss, also ich meine, ich war ja dabei, aber auch für die anderen, ne? So, ich stelle mir das vor, so Startschuss, Startlinie, so jetzt 2 Jahre Experimentfreiheit. Und wie ging es dann los? Wie war Tag 1?
Na gut, also ich muss gestehen, ich habe mich da nicht drauf vorbereitet. Es ist jetzt nicht so wie so eine Expedition auf den Himalaya und monatelange wirklich oder jahrelange manchmal akribische Vorbereitung. Es lief sicherlich eine Vorbereitung auf einer unbewussten Ebene und eben auch, ne, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen. Aber ich habe jetzt nicht mir so einen Plan gemacht, ne, und gesagt, so, das mache ich jetzt. Für mich war am Anfang aber klar, okay, wenn es um meine Innenwelt geht, dann ziehe ich mich so weit wie möglich aus der Außenwelt erstmal zurück, um wirklich, also möglichst wenig Kontakt zu haben, um möglichst mehr in meine Innenwelt schauen zu können und nicht so abgelenkt zu sein. Das war schon am Anfang mein großer Ansatz, weil die Idee war ja auch, ist es möglich, das in mir zu kultivieren, unabhängig von den äußeren Bedingungen, beziehungsweise auch egal, was gerade da draußen passiert. Und deswegen habe ich es vielleicht am Anfang so ein bisschen clean versucht zu sehen, okay, Außenwelt weg, ne, und dann mich hinsetzen und ganz viel, also ich meditiere ja unglaublich lange schon und unglaublich viel, und das ist sicherlich eine, also das war mein Basislager. Immer schon seit 20 Jahren und es ist heute noch, also dieses Hinsetzen, beobachten, was ist eigentlich da gerade in mir los, an Gedanken, an Gefühlen, an Körperempfindungen und das zu erforschen. Und da war für mich klar, ist natürlich die Achtsamkeitspraxis, die ich schon hatte, und die Meditation das Tool schlechthin, was ich versuche, so oft wie möglich und so viel wie möglich und so lange wie möglich am Tag zu praktizieren. Aber dann natürlich auch zu schauen, kann ich das in meinen Alltag, also was heißt Alltag, aber in mein Leben, wenn ich eben nicht da sitze und die Augen geschlossen habe, mitnehmen. Also kann ich es übertragen, sodass man nachher sagen kann, Achtsamkeit und Meditation mit offenen Augen im Dasein. Ne? Also natürlich habe ich gegessen und bin mit dem Hund spazieren gegangen und so weiter und nicht nur auf der Matte gesessen. Und da muss ich dann irgendwann schon sagen, da war ich sehr strikt am Anfang, habe das auch kommuniziert, war ja auch 6 Wochen, also einmal 4 Wochen, einmal 6 Wochen auf einem Schweigeretreat, in einem sehr zurückgezogenen Ort, wo ich sehr für mich sein konnte. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, ja, ich kann natürlich so praktizieren und üben, aber um rauszufinden, wie es dann tatsächlich ist und wo ich stehe, brauche ich die Außenwelt.
Okay, also das heißt, um es vielleicht ein bisschen klarer zu machen oder noch verständlicher oder so, wenn viel Achtsamkeits- oder Meditationspraxis, wenig Außenreize, so ich übersetze es jetzt mal so in meine Gedanken. Und dann hast du aber gemerkt, relativ zu Beginn noch des Experimentes, also dieser 2 Jahre, das ist alles schön und gut, aber ich habe keinen Abgleich mit der Realität, also mit der Außenwelt.
So früh habe ich das nicht gemerkt. Das hat schon lange gedauert. Aber ich habe immer halt gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Retreat kam, und das war eine sehr lange Zeit des absoluten Rückzugs und auch des Schweigens, und ne, und wo ich dann ganz, ganz, ganz viel Zeit mit meiner Innenwelt verbracht habe, meinen Gedanken und meinen Gefühlen und der Erforschung, dass ich, wenn ich dann wieder in Kontakt getreten bin, ich dann erst so richtig erkennen konnte, wo stehe ich eigentlich? Hat Veränderung stattgefunden? Mhm. Weil es schon ja auch immer die Außenwelt war, auf die mich getriggert hat. Mhm. Also die in der Lage dann war, sage ich mal, in mir Wunden, die da sind, Blockaden, die da sind, natürlich anzustupsen. Und wenn ich mich diesen ganzen Reizen und eben auch diesen Anstupsern ständig entziehe, weiß ich ja gar nicht nachher, ob sie noch da sind. Mhm. Und das war dann wirklich immer spannend, wenn ich da mehr erforscht hatte und da auch mehr sehen konnte, also eben auch Glaubenssätze, die super einschränkend waren, Gefühle, die einfach stecken geblieben waren in meinem Körper und eben diese Triggerpunkte auch dann gebildet haben, dass es super spannend war zu sehen, dass durch diese Arbeit auch diese Punkte teilweise sich über die Zeit aufgelöst haben und ich eben dann nicht mehr vom Außen anstupsbar war. Und den Abgleich brauchte ich dann natürlich auch. Und um auch wieder aufs Neue aufmerksam werden zu können.
Ja, weil, also mein Punkt wäre halt irgendwie der zu sagen, ja, wie, also man kann ja so Experimente in so einem Vakuum machen, ne? So, ja. Und dann merkst du, okay, die Welt ist kein Vakuum, sondern da ist immer Leben, da ist immer Interaktion, da ist System voller Wechselwirkung, da passiert immer was. Und ich meine, es gibt Leute, die wollen ihr Leben lang in einem Kloster verbringen und nur über das Leben sinnieren oder meditieren und finden das eine gute Art zu leben. Und ich möchte es auch gar nicht bewerten. Und dann gibt es Leute, die werden vielleicht ihr Leben lang nie meditieren. Und auch das will ich nicht bewerten. Was würdest du denn sagen, was ist das richtige Maß?
Da zitiere ich ja immer gerne den Buddha, den schlauen Fuchs. Wirklich, das ist so ein schlauer Fuchs.
Jetzt kommen wir nicht mit dem mittleren Weg. Was ist der mittlere Weg?
Es ist, also ich habe immer schon in meinem Leben zu Extremen geneigt, entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Und das ist mir wirklich sehr, sehr bewusst geworden. Das ist nicht nur bei mir der Fall. Wir Menschen neigen da gerne mal zu, in diese Extremen zu verfallen. Und da wirklich eine Balance zu finden zwischen dem einen und dem anderen. Das heißt nicht, dass man sich immer nur in der Mitte befinden muss. Also ich merke schon, dass ich Phasen des Rückzugs brauche. Oder was heißt brauche? Ich die gerne habe, um wirklich wie so ein Basketballspieler, sage ich im Moment gerne, die Profi in der Profiliga spielen wollen. Und die üben dann auch mal ganz separat den Korbwurf. Werfen vielleicht mal eine halbe Stunde lang, keine Ahnung, wie oft man das machen kann, das weißt du besser, 300 Mal nur auf den Korb. Ganz im Vakuum. Nur sich darauf konzentrieren. Nur das üben. Diese eine Bewegung, sodass die irgendwann verkörpern, ne? Dass das irgendwann zu einem Automatismus, zu einer Routine wird. Und dann gehen sie ins Spiel, wo 1000 Reize auf sie einwirken, wo sie auf so viele andere Sachen auch noch achten müssen und können das dann abrufen. Und so sehe ich ein bisschen das Training eben, was ich mache, mich immer wieder zurückzuziehen, sag ich mal, und zu praktizieren, da wirklich den Fokus drauf zu geben, bei mir sein zu können, Gedanken zu beobachten, Gefühle fühlen zu lernen. Da bin ich immer noch dran. Eine meiner größten Entdeckungen, dass wir Gedanken gefühlt immer den freien Lauf lassen und die können machen, was sie wollen. Und wir unsere Gefühle ständig kontrollieren und das wirklich das eine der größten Probleme ist, die wir so haben und zu dem größten Leid auch in uns führt. Aber das zu erkennen und dann aber zu lernen, wie kann ich denn überhaupt ins Fühlen von Gefühlen kommen und wie kann ich überhaupt Gedanken mehr beobachten, also in den Beobachter zu kommen, ist, wenn man ständig mit Außenreizen umgeben ist, super schwierig am Anfang.
Und dann ist kurz, es, ja. Vielleicht können wir da kurz mal ein bisschen rein, weil das ist, glaube ich, immer noch ein Punkt, der für viele, also den man, glaube ich, dann so hört, Gedanken lassen wir freien Lauf und so, ja, ist ja normal, man denkt ja halt nach und so. Und dieses Gefühle eben, ich weiß nicht genau, wie das formuliert, das weghaben wollen oder eben nicht zu fühlen.
Zu kontrollieren, ja.
Zu kontrollieren. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen greifbarer, ein bisschen plastischer irgendwie beschreiben, was du damit meinst? Weil damit es wirklich klar wird, also das ist, könnte ich mir vorstellen, für viele doch, ja, aber ich denke halt nach und das sind halt Gedanken und ist auch in Ordnung oder so, weißt du? Und Gefühle, ja, ich fühle doch und da noch ein bisschen.
Oh, wie viel Zeit haben wir?
Ja.
Ich meine, das ist natürlich, Das ist nichts für so eine kurze, also für so einen kurzen Podcast natürlich, ne? Also sind ja dann doch wieder nur Dinge, die wir vielleicht sagen. Und dann geht es darum, das eben selber mal zu machen und zu praktizieren, um dann zu verstehen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Aber ich meine, ich hab früher schon gemerkt, dass meine Gefühle mich teilweise in den Wahnsinn treiben. Meine Gedanken, ne? Dieses Gedankenkarussell und die Gedanken, die ständig da sind, ständig über irgendwas nachdenken zu müssen und so weiter und so fort. Und dass da auch gewisse Gefühle irgendwie mit entstehen und die Kombination eben, wow, einen so richtig fertig teilweise auch machen kann, aber einen ja auch in die höchsten Ebenen so ungefähr führen kann. Und wenn wir mal schauen, dass wir so zwischen 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag denken, ja, und davon nur 5% mitbekommen, also im Bewusstsein sind, gibt es unglaublich viele Gedanken, die ganze Zeit am Werk sind, wo wir überhaupt nichts merken von, die einfach da sind. Und dann gibt es, das war die Entdeckung meiner Forschungsreise überhaupt, mal zu entdecken, dass es da eine Stimme gibt, ja, die in ganz vielen verschiedenen Tonlagen mit einem sprechen kann, die ungünstig, sage ich mal, unterwegs ist, um es nett auszudrücken. Es ist der Horst, so habe ich ihn irgendwann genannt, weil es dann leichter war, ne, dieser Stimme immer mehr irgendwie auf die Spuren zu kommen. Und man kann sich die Stimme vorstellen, es ist halt unser Ego. Es ist das, die Stimme, die uns die ganze Zeit versucht zu schützen, die ganze Zeit versucht zu kontrollieren, die uns die ganze Zeit das erzählt, was uns früher auch schon Leute erzählt haben über uns. Dass wir gut sind, dass wir schlecht sind, dass wir das nicht können, dass wir das können, dass wir wichtig sind, unwichtig sind, und dass damit Gefühle eben auch einhergehen und dass wir schon ganz früh eben auch gelernt haben, gewisse Gefühle zu fühlen und andere Gefühle sind halt nicht okay, wie zum Beispiel Wut oder Traurigkeit, sind nicht so nett oder Aggression und dass wir eben schon ganz, ganz, ganz früh das, was andere an uns rangetragen haben und was wir erlebt haben, in Form von Gedanken abgespeichert haben und die dann irgendwann anfangen, sich zu verselbstständigen und weiterreden, ja, in unserem Kopf einfach weiterreden und dass Gefühle, die eigentlich nur Energie in Bewegung sind, früher als Kind noch mehr durchfließen konnten. Also bei Babys kann man das gut beobachten, da wechselt alle 30 Sekunden, wenn nicht sogar schneller, manchmal der Gemütszustand, weil das so durchfließen kann und wir halt irgendwann gelernt haben, die nicht mehr zu fühlen beziehungsweise zu unterdrücken. Und das ist da, wo es gefühlt schief gelaufen ist, dass wir jetzt oft dieser Stimme glauben im Kopf, ne, die ganze Zeit textet und die ganze Zeit analysiert und die ganze Zeit uns zuquatscht und Gefühle denken wir, dass wir sie fühlen, aber wir denken oft über Gefühle nach. Wir reden über Gefühle, aber Gefühle sind halt etwas, das findet im Körper statt und das ist halt ein Ort, wo wir meistens gar nicht mehr anwesend sind, weil wir nur noch da oben uns befinden. Boah, Riesenthemen, ganz schwer natürlich, die jetzt in so einer Kürze abzudecken.
Ja, aber ich denke, das war schon total hilfreich. Jetzt hast du eben gesagt, ja, im Prinzip ist der Horst unser Ego. Warum ist es dann der Horst? Also warum den eigenen Namen und warum einen männlichen, weit verbreiteten, etwas älteren deutschen Vornamen?
Gibt es keinen, es ist nichts, was ich bewusst entschieden habe. Sagen wir es mal so, der Horst ist auf einem Retreat entstanden, nach mehreren, also ich habe ja schon seit 20 Jahren, mache ich ja ganz, ganz regelmäßig Retreats, was für mich immer, also dass ich teilnehme. Was für mich immer Quantensprünge tatsächlich waren, weil man da Zeit hat oder jeder, der halt auf einen Retreat geht, hat Zeit, sich aus dem Alltag mal zurückzuziehen und aus der gewohnten Umgebung und sich mal ganz der Innenwelt zu widmen, wenn er sie denn möchte. Und das natürlich über mehrere Tage zu tun, da passieren Quantensprünge, als wenn ich immer mal wieder im Alltag innehalte oder mal morgens 10 Minuten meditiere oder so. Und ich weiß, irgendwann ist mir diese Stimme einfach sehr, sehr bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, da quatscht was in mir, was so negativ ist, was alles und jeden bewertet, was super gerne motzt, jammert und meckert, was mir erzählt, was ich kann und was ich nicht kann und wie die Welt doch so funktioniert und was ich alles tun muss, um vielleicht geliebt zu werden und wichtig zu sein und besonders zu sein. Und als ich das so erkannt habe, immer mehr, es war ne, immer mehr, wenn man ja in die Beobachtung kommt der eigenen Gedanken, wird das immer mehr, was sich natürlich zeigt und was ich da sehen kann, kam das einfach irgendwann. Ich dachte so, boah, das ist wie so ein alter Opa gefühlt, ja, der jetzt hatte ich das Bild von Köln irgendwie, der so wie früher die Else Kling
aus der anderen Straße,
der Lindenstraße, die so oben sitzt, hat sich schön das Kissen unter den Ellenbogen gelegt, guckt raus, ja, auf die Straße, hat nichts anderes zu tun und ist ständig nur am Meckern und am Motzen und am Bewerten bei allem, was da gerade so passiert. Und dann kam dieser Name einfach reingefallen, Horst. Also es ist egal, ob männlich oder weiblich, welchen Namen er hat oder sie hat. Für mich war es total hilfreich, dieser inneren Stimme. Also es ist nicht die, Achtung, ganz wichtig, es ist nicht die innere Stimme. Es gibt eine andere innere Stimme, die auch noch mit uns spricht. Du meinst
nicht die Intuition.
Genau, es gibt noch, ja, es gibt noch die Intuition. Es gibt eine Stimme, die mit uns auch spricht, aber die spricht in leiseren Tönen. Und die ist, wenn der Horst den ganzen Tag quatscht und redet, kaum wahrzunehmen. Beziehungsweise, ich würde sagen, wahrscheinlich gar nicht. Und für mich war es total hilfreich, als ich gemerkt habe, dass diese Stimme ständig quatscht, sie mal außerhalb von mir setzen zu können, damit ich sie besser beobachten kann. Weil ich weiß, dass ich diese Stimme nicht bin. Und trotzdem sind diese Gedanken ja da oben in meinem Kopf. Und wenn ich sie sozusagen externalisieren kann, außerhalb von mich setzen kann, bin ich automatisch distanzierter davon, nicht mehr so identifiziert damit, kann beobachten und kann auf eine Metaebene kommen und dann halt auch mal schauen, okay, welche Strategien hat diese Stimme eigentlich? Mit was kommt die eigentlich alles um die Ecke, ohne darauf reagieren zu müssen?
Also da kommt dann wieder die Achtsamkeit rein, eben die Kunst des Nicht-Reagierens und okay, das heißt, der Horst ist der Horst und nicht das Ego, einfach um so ein bisschen spielerischer in so eine Beobachterrolle zu kommen und weil natürlich auch der Begriff des Egos ja auch irgendwie klassisch besetzt ist wahrscheinlich.
Das war sicherlich auch der Grund, ne? Wir haben ja, also ganz viele Wörter sind ja besetzt durch irgendwelche Konzepte, die wir haben, durch irgendwas, was wir glauben, was dann dahinter steckt. Und Ego und Horst sind für mich gleichzusetzen, aber viele haben halt ein ganz spezielles Verständnis vom Ego. Und für mich ist es nochmal leichter, wenn ich daraus eine Person mache, als jetzt irgendwie das, ja, jetzt Ego zu nennen oder man kann es auch Egon nennen oder sowas, dann ist auch wieder eine Person. Ne? Dieses ganze Thema Personifikation kann es sehr, sehr, sehr erleichtern, sich davon zu distanzieren. Und nicht mehr, das ist ja unser größtes Problem, was wir haben. Wir sind mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen komplett identifiziert. Wir glauben tatsächlich, dass wir das sind und nichts anderes sind. Und wenn wir mal merken, dass wir das beobachten können, dann ist natürlich die Frage, wer beobachtet hier eigentlich gerade? Dann kann ich meine Gedanken ja nicht sein. Ja, und meine Gefühle. Und dann zu merken, ah, okay, es gibt noch was in mir, was beobachten kann. Also wo Bewusstsein ist von dem, was ich gerade denke und fühle. Ja, dann kann ich nicht der Horst sein.
Okay, verstehe. Jetzt hast du einen Schritt zurück nochmal, hast du eben irgendwas gesagt von wegen, oder den Punkt mit den Gedanken, freien Lauf, ne? Und ich glaube, du hast sowas gesagt, wie von wegen Gedanken und dann kommen die Gefühle. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt. Was ist zuerst? Henne oder Ei? Also der Gedanke, das Gefühl. Hast du da eine Meinung zu oder würdest du sagen, ja, es ist halt wie eigentlich das meiste im Leben, ein System voller Wechselwirkung, was sich gegenseitig bedingt und gar nicht so haarscharf zu trennen?
Also es ist definitiv ein System der Wechselwirkung. Das kennen wir, glaube ich, auch. Wenn wir einen Gedanken haben und ein bestimmtes Gefühl dazu entsteht, feuert das Gefühl den Gedanken wieder an. Ja, das sind die wunderbaren Gedankenspiralen oder das, wenn wir anfangen, uns reinzusteigern, da befeuert sich beides gegenseitig, definitiv. Und ob das jetzt am Anfang, ne, als Reaktion auf einen Reiz von außen, also wenn jemand irgendwas zu mir sagt, findet ja eine sofortige Bewertung in meinem System statt. Ne? Unser Schutzmechanismus, unser Überlebenssystem in uns macht das voll automatisiert, das abzugleichen, ist das gefährlich oder nicht gefährlich? Ist das ein Angriff, ist das kein Angriff? Ist das nett oder ist das nicht nett? Ist das angenehm oder ist das unangenehm? Und das ist eigentlich am Anfang so eine Empfindung, die da ist. Also da darf man, wenn man das für sich selbst rausfinden möchte, das ist natürlich tiefe Forschungsarbeit. Also an den Punkt zu kommen, dass ich da sitze und wenn ein Reiz meinetwegen auf mein Ohr trifft, dann genau in dem Moment da zu sein und dann rauszufinden, was ist hier gerade zuerst, empfinde ich erst was, kommt erst ein Gedanke, ne, und dann ein Gefühl oder wo ist hier die Reihenfolge. Für mich ist es so, dass ein Empfinden entsteht, einfach nur angenehm, unangenehm und dann entsprechende Gedanken dazu kommen und dazu dann auch entsprechende Gefühle. Und diese Empfindung hat was mit eben abgespeicherten Erinnerungen, sage ich jetzt mal, zu tun, aus der Vergangenheit, die entweder eben angenehm oder unangenehm waren, gefährlich oder nicht gefährlich waren. Und da findet der allererste Abgleich statt. Und dann läuft es weiter durchs System.
Okay, das ist also dann auch das, wenn du von Triggern sprichst, wo irgendwas Altes dann wieder reaktiviert wird, weil mich irgendwas irgendwie berührt oder trifft.
Genau, trifft es mich, betrifft es mich. Also immer wenn ich getriggert werde, hat das, also man kann natürlich sagen, es hat was mit dem Außen und der Person und der Situation gerade zu tun, aber nicht so, wie wir meist denken und glauben und dem auch die Schuld dann zuweisen, sondern es sind nette Erinnerungen, die wir vom Außen bekommen an etwas, was schon sehr, sehr lange oft in uns schlummert und nicht, sag ich mal, verarbeitet wurde, nicht gefühlt wurde, nicht durchfließen konnte, immer noch in uns feststeckt. Das können Traumata sein, also es gibt nicht nur Schocktraumata, ne, also wo wirklich in einem Moment mal was ganz Schlimmes passiert, sondern wir Menschen haben alle Entwicklungstraumata in uns, dass in der Zeit, wo wir groß geworden sind, einfach oft Sachen nicht so liefen, wie es vielleicht für uns heilsam gewesen wäre, sag ich mal. Ich glaube, jedes Kind erlebt irgendwann mal das Gefühl der Hilflosigkeit und keiner ist vielleicht da oder Traurigkeit und nicht die Möglichkeit, das fühlen zu können oder Angst, die nicht ernst genommen wird. Und dann entstehen so kleine Narben, sag ich mal, in uns, so kleine Wunden in uns, die dann so ein bisschen vernarben, so kann man das vielleicht sehen, wo so ein bisschen so eine Haut drüber wächst. Ja, auf die dann der Schutzmechanismus sehr achtet, dass wir da nicht mehr mit in Kontakt kommen. Und dann kommt jemand von außen, ja, und das kann auch nur mit ansatzweise eine ähnliche Situation sein, muss es überhaupt gar nicht. Aber und schwupps wird so, kann man vorstellen, mit so einem kleinen Messerchen die Haut wieder aufgekratzt. Bäm! Und da ist es dann.
Okay, also diese Wunde, die nicht verheilt ist aus der Kindheit, Jugend, was auch immer, oder vielleicht auch aus der Erwachsenenzeit, die dann sozusagen wieder aufgerissen wird.
Ja, und was wir ganz kurz vielleicht, was wir da ja auch oft versuchen, ist dann die Wunde zu heilen durchs Außen. Also wir haben einen gewissen Schmerz vielleicht da und das läuft, das ist es ja, es läuft so unfassbar viel unbewusst ab. Also so, dass wir es gar nicht verstehen, dass wir es gar nicht mitbekommen, dass wir gar nicht merken, was da eigentlich gerade los ist. Deswegen ist ja, sage ich mal, die Achtsamkeit so ein unglaublich tolles Basislage, sage ich jetzt mal, für mich, weil es mehr Bewusstsein schafft. Die Dinge werden bewusster. Ich kann klarer sehen. Ich kann das besser wahrnehmen. Ich kann auch mehr verstehen dann tatsächlich. Und oft ist es so, dass es einfach in uns schlummert und eigentlich heilen möchte, diese Wunde. Und wir versuchen das übers Außen. Also wenn da vielleicht, ne, eine Wunde ist, dass ich mal das Gefühl der Hilflosigkeit hatte, versuche ich vielleicht ständig im Außen anderen zu helfen. Ja, in der Hoffnung, dass das geheilt werden kann, dass das zuwachsen kann. Oder ich suche mir ständig Hilfe im Außen oder ich habe das Thema, ne, erlernte Hilflosigkeit und spiele damit. Und das
Was meinst du mit erlernter Hilflosigkeit?
Ja, ich kann ja Hilflosigkeit erlernen. Also das durfte ich bei mir auch irgendwann mal feststellen, ne? Das meint bei mir war das, oder ist das teilweise immer noch so, in so kurzen Momenten, wenn ich versucht habe, einen Nagel in die Wand zu hauen, es hat nicht direkt geklappt, habe ich sofort gerufen. Ja, Dirk! Oder früher meine Family dann. Und dann kam jemand. Und das ist ja schön, darüber Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bekommen. Und das kann man dann natürlich dann lernen, hilflos auch zu sein, weil man vielleicht auch früher gemerkt hat, okay, dann habe ich vielleicht Aufmerksamkeit bekommen. Also es
Das
ist
heißt,
alles, die Themen sind super, super komplex teilweise, sage ich mal, und die Strategien. Ganz kurz, ich glaube, dass die einzige Lösung ist, dass diese Wunden von innen heilen dürfen.
Okay, das heißt, es ist egal, ob es Hilflosigkeit ist oder ein anderes Thema. Da darf man, wenn man mag, hinschauen, wo gibt man sich vielleicht in so ein Muster rein. Ja, was man irgendwie erlernt hat und was vielleicht eins ist, was man gar nicht mehr, dem man gar nicht mehr so nachgehen will. Kann ich das so sagen? Kann ich das so stehen lassen?
Das ist definitiv der Weg zur Freiheit.
Okay.
Das ist ja
Und
was, ja.
wir einigen uns also auch quasi auch darauf, dass es eigentlich egal ist, ob ich erst denke oder erst fühle, sondern dass es ja die Frage ist, was mache ich dann immer damit, oder? Also, dass ich nicht unbewusst sozusagen in irgendwelche Verhaltensweisen gehe, in irgendeinen Aktivismus gehe, sei es die erlernte Hilflosigkeit, sei es irgendwas anderes, sondern diesen Break reinkriege, diese Pause reinkriege und dem nicht nachgehe. Ist das so? Geht das so in die richtige Richtung?
Ich glaube, für alle, die da wirklich tiefer eintauchen wollen, wir machen ja gerade läuft ja parallel noch unser Kurs Zen Your Life und da gehen wir ja in all diese Themen, also würde ich sagen, natürlich viel, viel tiefer ein und trotzdem ist die Zeit dafür auch immer noch, ne, zu kurz. Es ist immer entscheidend, wie reagiere ich auf, sage ich mal, äußere Reize, und wie reagiere ich auf meine Gedanken und wie reagiere ich auf meine Gefühle? Und es ist tatsächlich möglich, dass ich da Entscheidungsspielraum habe, dass ich das mitentscheiden kann, wie ich denke oder wie ich auf meine Gedanken reagiere. Also reagiere ich drauf oder tue ich es nicht? Wenn jetzt zum Beispiel der Horst mir erzählt, keine Ahnung, oh, mach das und das nicht, da bist du irgendwie zu blöd für, das schaffst du sowieso nicht. Dann kann ich dann darauf reagieren, indem ich dann, ne, das auch so mache, ihm glaube und das tatsächlich nicht angehe. Ja, oder ich stelle fest, dass diese Stimme da ist und entscheide dann aber, nee, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich probiere das jetzt aus. Das hat vielleicht mal nicht geklappt. Ja, und irgendwoher kommt diese Überzeugung, ja, jetzt überprüfe ich mal, ob die wirklich stimmt, indem ich es dann trotzdem mal austeste. Das Gleiche ist ja auch mit Gefühlen. Also Gefühle an sich sind überhaupt nicht das Thema, sag ich mal. Also die sind das größte Thema, aber nicht das Problem. Die Frage ist, wenn ich Wut in mir verspüre oder Aggression, agiere ich sie dann im Außen aus? Das ist dann, was zum Problem werden kann. Es sind nicht die
Weil
Gefühle an sich.
das wäre jetzt eine Nachfrage oder ein Punkt, den man eventuell kritisch verstehen könnte, nämlich zu sagen, ah, dann mache ich vielleicht mal das Gegenteil. Und ich habe früher alles in mich reingefressen und jetzt ballere ich es jedem, der es wissen will oder es auch nicht wissen will oder den es angeht oder auch gar nicht angeht, einfach wild entgegen und bin quasi verbal gewalttätig oder vielleicht physisch gewalttätig, aber ich mache das Gegenteil. Und das kann ja nicht die Lösung sein.
Na, ich glaube, also eine Frage oder was mir total geholfen hat, weil ich kam auch irgendwann an einen Punkt und habe dann gemerkt, oh, ich fresse so viel in mich rein und dann habe ich richtig gemerkt, wie ehrlich die Energie da war und dann sagte so, und jetzt will ich es aber mal nach außen. Jetzt will ich das aber auch mal sagen können. Jetzt will ich das auch mal ansprechen können. Jetzt will ich das auch mal dir an den Kopf ballern zum Beispiel. Und wir hatten ja diese Phase, ne, wo ich das dann mal auch gemacht habe, weil es hat sich so richtig irgendwie angefühlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, alter Schwede, da bin ich doch dem Horst wieder auf den Leim gegangen. Ja, weil unterdrücken ist keine Lösung, rausballern ist keine Lösung. Also ich kann das machen. Es wird nie langfristig zu Freiheit, zu Frieden und zu mehr Harmonie führen. Niemals. Es ist das Fühlen der Gefühle dahinter, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jemanden anschreie, dann ist es ja, dass meine Gefühle dann ich in Worten ausdrücke. Und diese Worte sende ich an mein Gegenüber. Und die Worte können sehr, sehr verletzend sein. Und es ist ja auch so, ne, richten einen immensen Schaden bei uns auch in der Welt an. Wenn ich jetzt nicht nur über Worte gehe, sondern auch noch meine Hände, meinen Körper mit dazu nehme, dann braucht man gar nicht mehr drüber zu sprechen. Und da oft mal auch einen Break reinzubekommen, heilsam, unheilsam. Der Horst erzählt dir immer, was richtig und falsch ist aus seiner Perspektive und was gut und was schlecht ist. Und richtig, ja, kann mega unheilsam sein, ja, und falsch kann eigentlich heilsam sein. Mhm. Und das mal zu überprüfen, das, was ich
also das richtig mache, vom und falsch vom Horst, ne, kann.
Genau.
Ja, ja.
Genau. Und da habe ich dann irgendwann rausgefunden, nee, das Rausballern, ja, fühlt sich vielleicht in dem Moment richtig an oder der Horst sagt doch, das ist richtig, aber ist im Endeffekt unheilsam, weil es richtet einen Schaden bei dir an. Und danach geht es mir vielleicht kurzfristig besser und ich denke, so, jetzt habe ich es aber, bin ich es mal losgeworden, jetzt weißt du aber Bescheid. Und jetzt muss ich es ja auch in Zukunft dann mal ändern. Was es sich dann auch nicht geändert hat, ne? Weil das nicht der Weg eigentlich ist. Und da dann rauszufinden, dass eigentlich das einzige Heilsame, der einzige heilsame Umgang mit Gefühlen ist, ins Fühlen zu kommen. Und das hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Das ist eine sehr private Angelegenheit, die da stattfindet.
Das hast du schön formuliert. Aber jetzt hast du das, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt, dieses der Schlüssel oder in meinem Kopf ist der Schlüssel ist das Fühlen und dass es darum geht, die Gefühle zu fühlen. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das? Stellen wir uns ganz dumm, ne? So wieder. Also, ich meine, ich kann es ja von mir aus, ich tue mir immer noch schwer, so richtig zu fühlen. Ich meine, ne? Aber was ist dein bester Weg, zum Fühlen zu kommen? Zu fühlen und nicht zu denken, dass du fühlst.
Also, das kann ich jetzt schon vorweg sagen, zumindest bei mir. Ich war super abgetrennt von meinen Gefühlen. Also ich war in einem Zustand, dass da anscheinend einige sehr, sehr unangenehme Gefühle, also auch Depressionen, ne, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, also sehr, sehr unangenehm, das klingt schon echt nett, was dann da ist und dass das teilweise nicht auszuhalten ist dann im eigenen Körper und man dann auch so ein bisschen aussteigt und in den Kopf, ich bin in den Kopf gegangen zum Beispiel, ne, und habe viel nachgedacht und habe halt das Denken praktiziert, um von meinen Gefühlen flüchten zu können. Und das Erste, was ich, das ist schon vor langer Zeit passiert, was ich erstmal entdecken durfte und dann aber auch üben durfte, ist wieder Kontakt mit meinem Körper zu haben. Also ich weiß, als ich am Anfang mal sowas wie ein Bodyscan gemacht habe, also durch den Körper Schritt für Schritt durchfühlen wollte, habe ich nichts gefühlt. Wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit in die Füße gegangen bin, habe ich nichts gefühlt. Und das war das Erste, das war der erste Schritt, den ich damals gegangen bin, wieder in diese Körperempfindungen, also meinen Körper überhaupt mal wieder zu fühlen. Und das ist etwas eben, was im Körper stattfindet und nicht im Kopf. Das ist sowas wie Kribbeln, Pulsieren, wie Wärme, wie Kälte, wie Enge vielleicht, wie Weite. Das sind so ganz, ganz viele kleine Nuancen, die wir spüren können. Also wieder einen Spürsinn zu entwickeln für den eigenen Körper. Und dann, was man dann als nächstes braucht, ist, dass ich überhaupt präsent sein kann. Also, dass ich bei mir und im Körper bleiben kann, wenn unangenehme Gefühle auftauchen. Weil was wir normalerweise gelernt haben und immer gemacht haben, ist weglaufen. Also weglaufen vielleicht wirklich in Form von, ich bewege mich weg, ich gehe raus aus Situationen oder ne, versuche, ich bin früher gerannt wie ein Weltmeister. Ich meine, es war ganz gut. Ich war sehr sportlich, aber ich bin unglaublich viel gerannt. Ich bin unglaublich viel gereist. Bin ich nicht traurig drum, aber ich habe ganz viel versucht, von mir selbst wegzulaufen und wegzukommen. Ich kann aber auch in anderen Formen, ne, also mich abwenden von meinen Gefühlen, indem ich mich ablenke mit allen möglichen Dingen. Wir sind Weltmeister der Ablenkung. Die Ablenkung kommt, weil es zu unangenehm wird. Und da dann zu lernen, und da war, wie gesagt, auch wieder die Achtsamkeit für mich jetzt. Ich habe nichts Besseres, was heißt Besseres, aber ich habe nichts kennengelernt in den letzten 20 Jahren und ich habe sehr viel ausprobiert und mache das immer noch, was so hilfreich für mich war, bei mir bleiben zu können, wenn es ungemütlich wird. Und erst wenn ich das kann, also ne, übe, bei mir zu bleiben. Und das kann ich dann in ganz kleinen Situationen anfangen, wo es anfängt, unangenehm zu werden. Also das zu machen, wenn gerade der Trigger des Jahrhunderts bei mir eingeschlagen ist, forget it am Anfang. Das ist too much. Das in kleinen Situationen zu lernen, das Weinen mal wieder zuzulassen und sich an, ne, mal zu fühlen, wie fühlt sich's an, nicht die Tränen zu unterdrücken und runterzuschlucken, sondern wie fühlt sich's an, das mal wieder laufen zu lassen, zum Beispiel, ne, also diese Geschichten. Und dann, ja, ist das so ein peu à peu, dieses sich annähern, bei mir bleiben. Ich schließe immer gern die Augen und versuche dann im Körper zu bleiben, bei der Stelle und mir einen Raum aufzumachen. So kann man das vorstellen, wie Eltern für Kinder vielleicht, ne, die das praktizieren. Wenn ein Kind weint, nichts zu tun, einfach nur einen schützenden Raum aufzumachen und das Kind weinen zu lassen. Nicht zu unterbrechen, nicht ins Denken zu kommen, nicht ins Analysieren, nicht warum ist das jetzt so, nicht wie komme ich da wieder raus, sondern bei dem Gefühl zu bleiben.
Okay, das klingt jetzt aber schon wie die Masterclass, weil ist es nicht das Normale, in Anführungszeichen, eigentlich immer zu agieren? Also immer wieder dann was zu machen. Also mir kommen die Tränen oder auch bei anderen körperlichen Reaktionen. Man gähnt und nimmt die Hand vom Mund. Also wir machen ja irgendwie, wir reagieren ja irgendwie immer auch auf unsere körperlichen Reaktionen oder unsere körperlichen Empfindungen. Und gerade jetzt mit dem Beispiel, wenn Kinder irgendwas machen oder irgendwelchen Gefühl durchleben, soll ich, also was ist der richtige Weg? Wann darf ich, ja, wann darf ich was tun oder wann bin ich einfach nur da? Also, weil
du haust aber auch heute. Ich dachte, wir sprechen so ein bisschen über das Experiment und so. Ja. Und du klapperst aber wirklich gerade alle Tiefen ab, die man irgendwie abklappern kann.
Ja, also sagen wir so, das ist ja so, die jetzt zuhören. Und dann hast du jetzt gesagt, so von wegen, man kann Bodyscan machen, Achtsamkeit als Fundament. Und dann bringst du das Beispiel, aber weil ich mit einem Kind auch den Raum aufmachen und weil ich schreien lassen. Und dann denke ich so, ja, ich glaube, die Punkte, Bodyscan kann ich googeln und Achtsamkeit habe ich auch schon mal was von gehört, aber das ist doch eine, in Anführungszeichen, steile These und deswegen frage ich danach, weißt du? So. Ja.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Klar. Also dieses, wenn es darum geht, die Gefühle zu fühlen, zu durchfühlen, zu wertneutral, so wie es eben geht, da sein zu lassen. Und vielleicht bleiben wir erstmal individuell bei uns Erwachsenen oder so. Was ist das richtige Maß? Oder gibt es Situationen, wo es auch vielleicht mal wertvoll sein kann, sich abzulenken, das eben vielleicht nicht zu fühlen? Also du hast ja gesagt, es geht nicht darum, es jemandem an den Kopf zu ballern. Ja, wir lassen vielleicht erstmal wirklich den Punkt weg, ich mache den Raum für jemand anders aus und lasse ihn in seinem Schmerz oder so.
Nein, es geht ja darum, den Raum für mich selbst aufzumachen. Also okay. So wichtig ist, dass ich mir selber einen Raum aufmachen kann. Also ich kann ja nur ins Fühlen kommen. Das ist ja so unangenehm und für meinen Überlebensmechanismus so gefährlich. Ich meine, das ist das, wo vorher versucht, uns die ganze Zeit zu schützen. Ja, wo wir 1000 Strategien mittlerweile haben, also dass wir uns dem nicht stellen, dass wir da nicht hingucken, dass wir nicht ins Fühlen kommen, weil es eben unangenehm ist, ist das Erste, dass ich es vielleicht eine Möglichkeit erschaffe, mir einen Raum aufzumachen der Sicherheit, dass es sicher ist, dass es okay ist, dass ich fühle. Und wenn ich merke manchmal, das ist ja auch ein anstrengender Prozess, so nenne ich es jetzt mal. Das ist ja nichts, was große Freude vielleicht am Anfang bereitet und was so total easy peasy ist. Und wenn ich manchmal, es ist auch völlig okay, sich bewusst auch abzulenken mal. Wir lenken uns halt aber ständig unbewusst ab. Wir sind in einem Dauermodus von überleben, sage ich jetzt mal, und lenken uns permanent ab und fragen uns dann oder wundern uns dann, warum wir unzufrieden sind, warum wir mega gestresst sind, warum wir total angespannt sind, warum das Leben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Das ist, weil wir ständig wegrennen vor uns selbst und vor dem, was da in uns ist. Und das ist ja der Weg, so würde ich es zumindest sagen, der Weg in die Freiheit. So war das, ist das ganze Experiment ja jetzt auch gelaufen, ist durch. Also ich muss tatsächlich in Anführungszeichen da durch. Ich kann nicht weglaufen, ja, und hoffen, dass irgendwo die Freiheit auf mich wartet. Ich kann drumherum versuchen zu gehen, ich kann versuchen drüber zu klettern und ich werde nicht bei der Freiheit landen. Das ist das größte Hindernis, in Anführungszeichen, was wir haben. Und deswegen würde ich sagen, ist es auch das, was die meisten Menschen eben auch nicht empfinden, frei, wirklich frei zu sein, nicht nur im Außen, dass sie alles machen können, was sie wollen, wirklich Frieden in sich zu fühlen oder Liebe oder Dankbarkeit oder Leichtigkeit oder Gelassenheit und das nicht nur mal für kurze Momente, sondern wirklich für so ein, dass das eher der Dauerzustand ist und trotzdem kann ich noch getriggert werden und trotzdem regt mich auch noch mal was auf und trotzdem bin ich traurig. Oder bin auch mal wütend oder so, aber dass das nicht der Dauerzustand eigentlich mehr ist. Und da ist es halt der Weg durch. Und denn, weil ich eben sagte, das können wir klein starten. Wir sollten immer klein anfangen in Situationen, die leicht sind, um es dann anwenden zu können in Situationen, wo es dann schwieriger ist. Und da gibt es, ich meine, es gibt ganz viele andere Körper Übungen, die man machen kann. Ich meine, ist ja toll, was da draußen mittlerweile ist, auch alles gibt, ne, an Tools und Techniken und an Möglichkeiten, die einem dabei helfen, mehr in seinen Körper zu kommen. Ob es das Tanzen ist oder ob es andere, ich mache das neurogene Zittern zum Beispiel. Ich kann hier 1000 Sachen raushauen. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich halt ist, ne? Es braucht Zeit, es braucht Praxis, es braucht immer wieder die Überwindung, sich dem halt auch zu stellen.
Ja, ich glaube, der wichtige Schritt ist halt, oder der wichtige Punkt ist ja der, das sind alles keine One-and-Done-Geschichten.
Nee.
Und es ist vor allem auch nichts Theoretisches, sondern man darf halt auch ins Tun kommen. Und genau wie du sagst, es gibt viele tolle Techniken, praktische Hilfsmittel, die es aber gilt, einfach umzusetzen und zu tun.
Wir können auch mal bei dem Positiven anfangen. Also wir können ja auch mal lernen, das haben wir vorher auch nicht bewusst, überhaupt mal die angenehmen Gefühle vielleicht, beziehungsweise die erhöhten Emotionen, wie auch immer wir sie nennen wollen, ist immer eine Wertung irgendwie drin, die überhaupt mal fühlen zu können. Und nicht nur für einen Moment, sondern dass die auch mal länger da sind. Wie viele Menschen sind denn wirklich in der Lage, Freude zu fühlen und nicht nur, wenn gerade draußen was extrem Krasses passiert ist, ja, oder sie im Fußballstadion stehen oder was weiß ich, sondern Freude auch wirklich in den kleinen Dingen zu fühlen, wenn sie da sind und die aber auch mal zu halten. Ich weiß, dass ich mal vorm Sonnenuntergang saß und dann dieses Gefühl da war, der Schönheit, dieses Ah, und dann war der ganz schnell wieder weg und dann war ein Gedanke, kann die Sonne jetzt ein bisschen schneller untergehen, reicht jetzt auch. Ich dachte so, boah, krass. Also, selbst Freude zu empfinden, Dankbarkeit. Ich dachte, Dankbarkeit früher ist ein Wort. Dankbarkeit ist ein Gefühl. Ich habe das früher nicht gefühlt, dankbar zu sein. Ich habe zwar immer viel Danke gesagt, aber das zu fühlen, ja, wir können ja auch damit anfangen. Und das anfangen zu trainieren. Und zwar in dem Moment, wo es von außen, sage ich jetzt auch mal, getriggert wird, da zu bleiben, bei diesem Gefühl auch mal zu bleiben, das Gefühl der Freude wirklich im Körper mal zu spüren, das mal ausbreiten zu lassen im Körper, das mal durchfließen zu lassen und nicht direkt wieder irgendwie zu unterbrechen.
Was würdest du denn sagen, mal wieder zum Experiment zurück, ne? Also ich als Erinnerung für die Zuhörenden oder Zuschauenden, Gefühle sind der Schlüssel. Es geht darum zu fühlen, es geht nicht darum, das Gefühl, welches ich habe, unbedingt nach außen rauszulassen oder erst recht nicht gegen andere. Es geht darum, irgendwie den Körper oder das Gefühl im Körper wahrzunehmen. Wenn du jetzt an deine 2 Jahre Stand heute zurückdenkst, was waren vielleicht die Gefühlszustände, die dich am meisten beeindruckt haben? Sowohl vielleicht in die eher unangenehme oder angenehme Richtung, wenn wir jetzt wieder in Bewertungsmustern denken?
Also ich finde, es war teilweise wirklich auch wieder eine Zeit der Extreme. Also ich weiß, dass ich einmal 6 Wochen auf dem Retreat war, also das erste Mal 4 Wochen und dann nochmal 6 Wochen. Und ich hatte beim ersten Retreat 4 Wochen permanentes Gefühl der Freude. Permanent. Ich bin fast ausgeflippt. Und habe dann aber auch eben gemerkt, dass das auch echt eine starke Energie, Freude. Und habe teilweise gemerkt, dass mein Körperchen viel zu klein war für diese starke Energie. Total faszinierend. Mein Lehrer damals, der konnte das nicht fassen, dass es auch so permanent anhielt, ne? Und gar nicht mehr weggehen wollte, in Anführungszeichen, was natürlich schön war. Und er hat mir dann die Aufgabe gegeben, okay, dann mache Freude zu deinem Forschungsobjekt jetzt hier, ne? Zu deinem Meditationsobjekt. Und da mal festzustellen oder zu fühlen, das war es ja, wie viele unterschiedliche Formen der Freude es gibt. Wahnsinn. Also das, das werde ich sicherlich immer hier in meinem Herzen behalten. Und eben auch, dass es dafür oft im Außen überhaupt gar keinen Grund gab. Dass ich manchmal einfach da saß und die Augen waren geschlossen und ich habe einfach diese Freude empfunden. So pure Lebensfreude vielleicht. Ich habe aber auch das Gegenteil erlebt. Mhm. Ich habe auch den schwarzen Abgrund wieder gesehen in dieser Zeit. Und auch das dann mit einer besonderen Tiefe, würde ich sagen, und habe das dann zu meinem Meditationsobjekt gemacht oder meinem Beobachtungsforschungsobjekt gemacht, mir diese Angst, die da sich auftut, diese Schwere mal zu erforschen, wie sich die anfühlt, was die mit meinem Körper macht, welche Auswirkungen die hat. Mhm. Also viele Phasen der Extreme, würde ich teilweise sagen, sehr viel Achterbahnfahrt, sehr viel Waschmaschinen-Schleudergang auch. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Mhm. Also es heißt, wenig im Außen und im Innen ganz viel los.
Ich habe die Zeit jetzt nicht genutzt, wie viele dann vielleicht dachten, aha, ja, da geht jetzt viel reisen, ne, was ja viele dann machen oder...
Macht ein bisschen Urlaub.
Nee. Also ich habe jetzt noch letztens ja auch zu dir gesagt, boah, weißt du was, ich habe ein Gefühl in mir, ich bräuchte dringend mal Urlaub. Und ich weiß, dass, wenn ich das jetzt äußere, ist ja gerade, dass viele vielleicht lachen oder denken, hey, du hast doch 2 Jahre lang nichts gemacht. Mhm. Wo ich wirklich merke, ich komme ja auch ein bisschen aus dieser Leistungsschiene, ne? Also schon mein ganzes Leben lang, dass ich auch hier wieder so ein bisschen, sag ich mal, drauf reingefallen bin, dass ich wirklich 2 Jahre hier echt hart geackert habe. Das muss ich wirklich auch sagen. Und es waren natürlich ganz tolle Phasen dabei von sehr viel Schönheit, von sehr viel auch mal erleben zu dürfen, was auf der anderen Seite des Schutzmechanismus, des Egos unterwegs ist. Wirklich einen Blink auch davon zu bekommen, was Freiheit, und das ist ja irgendwann geswitcht von Freiheit mehr zum Thema Frieden, wie sich innerlicher Frieden wirklich anfühlt und wie dann die Welt da draußen aussieht. Ein Gefühl von, ganz kurz, ein Gefühl von connected zu sein, also mit mir und mit was Größerem verbunden zu sein. Ey, also wirklich absolut, absolut mindblowing, aber eben auch diese anderen Phasen, das war kein Urlaub. Kein Wellnessprogramm.
Ja. Ich würde jetzt nicht zu viel spoilern, denn lieben Zuhörenden sollen natürlich auch bei dir in den Podcast reinhören und da werdet ihr auf jeden Fall feststellen, da werden einzelne Themen, einzelne Episoden sehr intensiv besprochen, absolut hörenswert, kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon verraten. Schaut, wie gesagt, gerne in die Podcast-Beschreibung und dort findet ihr alles Weitere. Jetzt sind ja 2 Jahre rum. Und ist es jetzt vorbei? Also wie geht's weiter? Hast du schon ein Fazit oder?
Ja. Ist es vorbei? Ja. Ja.
Und bin vielleicht auch noch.
Nein. Bin ich frei? Ja.
Ja. Und du hast ja gesagt, auch vor allem, das ist ja auch geswitcht und das war ja quasi so der kleine Teaser ja vielleicht auch schon, dass es so ein bisschen weggeswitcht ist von diesem Freiheitsgedanken oder Gefühl, welches ja vielleicht irgendwie unterhin eher so, hey, es geht eigentlich in letzter Instanz um die Kultivierung von innerem Frieden. War jetzt, glaube ich, kein Satz, aber vielleicht möchtest du den Faden, den ich dir da hingeschmissen habe, aufgreifen.
Ja, das war die Entwicklung, die stattgefunden hat. Ne? Dieser Antrieb von wegen Freiheit und das erforschen zu wollen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Freiheit ist ein anderes Gefühl, ist eine andere Emotion, ist eine andere Aktivität, die irgendwie dahinter steht. Und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich ist es die Wahl zu haben zwischen Liebe und Angst. Angst ist die Grundemotion des Egos, des Schutzmechanismus, des Horst. Und auf der anderen Seite ist die Liebe. Ich benutze nicht so gerne das Wort Liebe, weil das sehr, sehr, sehr besetzt ist in unserer sehr horstlastigen Welt, wo Liebe halt ein Tauschgeschäft ist, mit Bedingungen verknüpft ist, wo sehr viel Leid entsteht, auch beim Missbrauch.
Im Namen der Liebe. Im Namen der Liebe entsteht ganz viel Leid.
Und
ist natürlich keine Liebe.
Und ich mir immer schon gesträubt habe, so ein bisschen dieses Wort zu nutzen. Und ich dann gemerkt habe, in so Zuständen, die eben außerhalb des Egos waren, wenn mein Schutzmechanismus, also ne, das Ego, Ruhe gegeben hat, dass dann das Gefühl, was sich dann eingestellt hat, war Frieden. Also ja, und nicht Frieden hier so im Aktivismus da oder sowas, sondern dann ist plötzlich eine Ruhe eingetreten, etwas ganz Friedliches, wie ein See, der ganz ruhig ist, so ganz, ganz friedlich ist, ganz pur irgendwie ist. Und dass das, würde ich sagen, zumindest in meiner Welt und meiner Wahrnehmung noch hinter der Freiheit steckt, also noch eine Etage tiefer geht, dass dann die Freiheit auf dem See rumhüpfen kann, so ungefähr, aber dass das eigentlich zugrunde liegt.
Ja, ich finde es auch eigentlich schön. Also nicht nur habe ich natürlich auch in meiner Familie über meinem Opa ja jemand, der sich sehr viel für Frieden eingesetzt hat, sondern ich glaube halt, dass das eigentlich auch so gesellschaftlich gesehen, egal wie man Gesellschaft einordnet, also ob man in Kleingesellschaftsstrukturen geht, wie, weiß ich, Familien oder Ortschaften oder was auch immer, oder halt größere gesellschaftliche Strukturen geht, dass das natürlich etwas ist, was viel sinniger ist, viel schlüssiger ist und ja eigentlich, also da gab es ja auch immer schon Umfragen, dass weltweit die Menschen eigentlich nur in Frieden leben wollen und gar nicht in Freiheit. Also Freiheit ist, glaube ich, oftmals so ein Konstrukt, welches so einer neoliberalen Geschichtenerzählung entspringt. Wir müssen jetzt alle frei sein und ignorieren die ganzen Grenzen der anderen, weil meine Freiheit endet halt da, wo meine Freiheit endet. Und das ist ja natürlich auch gar nicht die Definition von Freiheit auf einer gesellschaftlichen Ebene. Aber ich glaube, dass sozusagen dieser Punkt dieses Friedens, wenn wir aus einer Position des inneren Friedens raus agieren, wir auch niemand anders Freiheit verletzen. Weil der Frieden quasi noch etwas Tieferes ist, noch etwas mehr Vereinendes ist und auch vor allem, und das ist der wichtige Punkt, auch im Vergleich zu Religion und diesem ganzen Kladderadatsch, es ist inkludierend und nicht exkludierend. Wie siehst du das?
Ja, ich finde zum Beispiel super inspirierend, sind dann so große Persönlichkeiten, ne, wie Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela, die nicht in Freiheit ihren Frieden gefunden haben.
Oh, also, das ist schön, ja.
Zumindest jetzt Nelson Mandela, ne? Der ja lange, lange, lange Jahre im Gefängnis saß, also keinerlei Freiheit, sage ich jetzt mal, im Außen hatte, aber den Frieden in sich gefunden hat. Und ich kenne viele Menschen, die sehr viel Freiheit, das haben wir es auch wieder im Außen, haben aber nicht im Frieden mit sich sind. Und Freiheit hat für mich oft so ein bisschen was Kämpferisches. Also auch bei mir ist Freiheit mit so ein bisschen, das ist so eine Kämpferenergie irgendwie, die auch dahinter steht, als ob es jetzt die äußere Freiheit ist oder ne, so ein bisschen für die innere Freiheit zu kämpfen. Im Frieden steckt die Energie nicht. Das ist, ja, Es ist halt, also ja, wenn man die Momente des inneren Friedens mal erlebt hat, und ich glaube, das haben wir alle, das sind kurze Momente, die wir vielleicht bisher in unserem Leben kennen, wenn alles mal im Außen stillsteht, wenn einfach nichts in Anführungszeichen ist, wenn man einfach präsent ist, das ist ein Gefühl von Frieden, was dann da ist und nicht unbedingt, also Freiheit kann mit dazukommen, aber ja, Freiheit ist oft eben, was du auch sagst, exkludierend. Ich kämpfe gegen jemanden, um meine Freiheit zu behalten, oder eben, ne, weil ich sage, dieses Kämpferische. Und das hat Frieden nicht. Frieden kämpft nicht. Also auch dieses für Frieden kämpfen. Wow, ich meine, bewegen wir uns wieder, ne, in ein ganz anderes Feld. Man kann sich für Frieden einsetzen. Aber es ist schwer. Ich weiß jetzt, da machen wir ein großes Fass auf. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, für Frieden zu kämpfen, sondern dass es möglich ist, wenn man sich für Frieden einsetzt.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal auf jeden Fall so stehen.
Ja.
Irgendwann werde ich vielleicht auch noch mal meine Sicht der letzten 2 Jahre irgendwo zum
Sehr
Besten tun.
interessant. Ich kann dich mal fragen, hast du das Gefühl, es hat sich was verändert bei mir in den letzten 2 Jahren?
Ja, also das auf jeden Fall. Also ich glaube, das würde jetzt natürlich sehr verkürzt werden, die Antwort, aber auf jeden Fall. Und ich erinnere mich natürlich ganz intensiv und bewusst auch noch an diese Phase, die du eben angesprochen hast, dieser tiefen inneren Verbundenheit zu diesem Freudegefühl. Und den damit verwobenen Geschichten, deinem Gesichtsausdruck, deinen Verhaltensweisen, als du sozusagen auch danach noch in diesem Modus irgendwie warst. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Also das ist unvergleichbar mit irgendwas anderem, würde ich sagen. Also von daher natürlich, da war ganz viel Veränderung und es war auch dann super schön zu beobachten oder dann auch so nah dran zu sein. Das war schon ein ganz, ganz weites, großes, offenes Herz. Das war schon sehr schön, ja.
Ja, ich glaube, was da dann auch, wo wir da dann auch einfach den Zugriff dann plötzlich haben, ist zu den ganzen Themen Kreativität, zu den Themen Intuition, zu einer inneren Stimme, die mit uns spricht. Ich weiß, da wird es für viele dann spirituell, aber es ist das Tor öffnet sich sehr, sehr, sehr weit, und groß. Plötzlich machen ganz viele Dinge Sinn aus dem eigenen Leben. Die Welt da draußen bleibt gleich und man sieht sie aber mit plötzlich ganz anderen Augen und fühlt diese Welt auch ganz anders, als wäre es alles ein kleines Wunder, als wäre es alles so ein bisschen Magic. Und das ist natürlich so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Man läuft durch eine Welt und es ist alles faszinierend. Ich habe so viel geweint aus lauter Berührung, weil mich so viel berührt hat. Also ich habe manchmal mir meine Füße angeguckt und musste weinen, weil ich so berührt war von meinen Füßen, dass sie mich durchs Leben tragen und so nett sind. Ja, das mag total crazy vielleicht klingen, aber lieber, ganz ehrlich, lieber in diesem Zustand und Leute denken, ich bin völlig crazy, als in dem anderen Zustand, wo wir glauben, das wäre normal.
Absolut. Und jeder oder die langfristigen oder länger, oh Gott, ne, die Hörenden, die schon länger beim Podcast hören, die wissen ja, dass ich mal vielleicht nur ähnliche oder vielleicht auch nur vergleichbare oder vielleicht auch ein anderes Gefühl aus der Meditation kenne. Und das ist natürlich etwas, was auch einfach viel, viel schöner ist als das, was auf Seiten des Horstes steht. Und das ist ja auch die Frage, oder das ist ja auch, warum hier die Menschen zuhören und zuschauen, die haben keinen Bock auf die Horstseite, sondern die wollen ja ihr Leben dahingehend kultivieren, sich jetzt wieder Wertungen irgendwie besser, liebevoller, herzlicher und so weiter zu fühlen. Und deswegen ist es, glaube ich, egal, ob wir das jetzt spirituell oder wie auch immer nennen, glaube ich, einfach wertvoll. Und dass du das natürlich hier auch mit uns teilst. Und ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, also A, Podcast Experiment Freiheit, gerne mal auschecken. Zudem gibt es ja auch aktuell oder auch nochmal der Hinweis auf unseren verfügbaren Kurs Senior Life, wo wir auch über diese Themen sprechen, wo es darum geht, auch mehr Frieden und Freiheit, mehr Frieden zu kultivieren in sich. Aber vielleicht an der Stelle auch noch. wenn jetzt sich jemand hier inspiriert gefühlt hat oder sagt, wow, das war echt cool, da möchte ich irgendwie mehr von erfahren, und zwar nicht nur Jankas Podcast hören, sondern vielleicht auch etwas von dieser Ruhe, von diesem Frieden, von dieser Freiheit in mir selber spüren, live und in Farbe, dann gibt es auch die Möglichkeit, dies zu tun. Und zwar im Mai. Ist es so?
Ja, genau. Ja, ich bin ja ein ganz großer Fan von Retreats. Ist, glaube ich, durchgedrungen, weil ich da wirklich wahnsinnige Erfahrungen machen durfte in der Vergangenheit. Und biete im Mai, vom 3. bis 5. Mai, auch selbst ein Retreat an. Das ist nicht zum ersten Mal. Das ist ganz schön, auch wie das entstanden ist. Ich habe schon vor Jahren angefangen, eben auch Kurse zu geben, um so ein bisschen tiefer eintauchen zu können in diese Themen, die wir jetzt so angekratzt haben, gefühlt. Es tut mir immer so ein bisschen weh manchmal, wenn wir nur so kratzen da dran. Und ich denke,
wenn
so,
wir nur 75 Minuten darüber sprechen.
Ja, aber...
Ihr könnt euch vorstellen, wie unsere Tage aussehen, ne?
Es ist ja eine andere Welt, die sich da wirklich auftut, ne? Die Innenwelt ist sehr anders zur Außenwelt. Und das ist, finde ich, für mich das Spannendste und Faszinierendste, was ich in meinem ganzen Leben bisher erlebt habe. Und ich habe auch schon sehr viele schöne und spannende Dinge in der Außenwelt erlebt. Und deswegen, da manchmal dann nur so kurz drauf einzugehen oder mal kurz einen Satz zuzusagen, ist dann für mich so, boah, das ist... Da könnten wir jetzt ein Buch drüber schreiben und das wird es schon nicht abdecken. Und ich habe damals Live-Kurse gemacht, es waren immer so 8-Wochen-Kurse. Und jedes Mal, wenn dann, hatte so eine ganz tolle Gruppe und immer wenn dann der erste Kurs vorbei war, kam dann die Sache, Janka, können wir nicht weitermachen? Und dann habe ich irgendwann so einen Advanced-Kurs gemacht und als der vorbei war, kam dann die Frage, oh Janka, können wir nicht mal ein Wochenende zusammen machen, wo wir irgendwie noch mehr üben können und in der Gruppe irgendwie zusammen sind? Das ist so unterstützend, das ist so hilfreich, wenn Menschen das zusammen machen, die die auf dem gleichen Weg sind, die Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich damals mein erstes Retreat mit dieser Gruppe gemacht und das findet heute noch statt. Das ist immer einmal im Jahr im November gibt es das. Und dieses Jahr findet zum ersten Mal eben auch eine Variante davon im Mai statt, vom 3. bis 5. hier in der Nähe von Köln. Und die Lust haben mitzumachen, da habt ihr einfach die Gelegenheit, mal eben aus dem Alltag rauszutreten, euch zurückzuziehen in einem wunderschönen Umfeld. Also es liegt ganz wunderbar in der Natur gelegen, sehr, sehr hilfreich, mit einer tollen Gruppe, mal aus alten Mustern und aus dem Alltag mal rauszutreten und da tiefer einzutauchen. Also wir werden ganz, ganz, ganz viel zusammen üben und praktizieren. Ich gebe immer mein ganzes Wissen mit rein, meine ganzen Erfahrungen, alle meine Techniken und Tools, die ich kenne, die ich ausprobiert habe, die mir am meisten weitergeholfen haben. Sodass man das dann wirklich mal auch erleben kann. Nicht nur davon hört, sondern auch wirklich ins körperliche Erleben kommt. Und natürlich auch Fragen stellen kann, ne? Auch einzelne Fragen, persönliche Fragen mit individuellen Beispielen auch in die Gruppe treten kann und da Antworten bekommt.
Also wer da den Impuls haben möchte, es sind lange Tage, kurze Nächte, wenn ich das richtig erinnere. Also es wird wirklich viel praktiziert, ne? Also,
es ist intensiv.
Ja, genau. Also es ist jetzt kein Wellness-Wochenende, vielleicht noch kurz dazu gesagt. Es ist aber jetzt auch keine Folter, sondern es ist einfach die Möglichkeit, mit sich und anderen zu praktizieren und zu erforschen, was in einem abgeht und zu wachsen. Und das würde ich jetzt, also so würde ich es jetzt einfach mal von meiner Seite mit reingeben.
Ja, es ist, also ich finde, es ist ein Wochenende, so habe ich es ja auch immer erlebt, wenn ich auf Retreats war. Das sind Zeiten wirklich das sind Quantensprünge, die da passieren können. Das ist super transformierend. Und gerade wenn wir dann die Erfahrung selber machen, durch Unterstützung von der Gruppe und durch die Anleitung, da eröffnet sich eine andere Welt, mit der ich dann auch wieder in den Alltag treten kann und vielleicht auch da meine Praxis und mein Erleben besser auch implementieren kann, sag ich mal, wo es dann wieder schwieriger ist. Ne? Es ist wie mit dem Basketball wieder. Hier trainieren wir mal das Korbwerfen mit ganz viel Unterstützung und ganz viel Anleitung und mit einem sehr, wie gesagt, sehr hilfreichen Umfeld. Und dann kann da draußen ja die Party steigen.
Sehr cool. Auch das natürlich in den Shownotes. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, boah, das muss auf jeden Fall noch hier jetzt gesagt werden oder irgendwas, was du den Zuhörenden vielleicht mit auf den Weg geben willst oder irgendwas, ja, was da noch gesprochen werden möchte?
Zwei Sachen vielleicht, noch eine Sache zum Podcast. Da ist erst eine Folge online, obwohl es, glaube ich, 22 oder 23 mittlerweile gibt. Und da kommen die Folgen jetzt sukzessive. Das sind aber alles Aufnahmen.
Ist das so eine Marketingnummer? Oder
nee, was ist das? Ja, genau. nein, wir haben gesammelt, Moni und ich, und haben sie einfach nie online gestellt. Wir haben sie erst im Inner Circle hören lassen, irgendwie. Und jetzt kommen die Folgen nacheinander raus. Also, wenn ihr jetzt die Folgen hört, ist das nicht Stand jetzt, sondern die Folgen, die jetzt sind, ist halt der Stand von vor 2 Jahren. Und der Podcast begleitet halt wirklich so hautnah wie möglich diesen ganzen Prozess. Es ist nicht dieses Rückwirkende drüber sprechen, was wir jetzt gerade gemacht haben, sondern es ist halt ein währenddessen Mitnehmen. Das finde ich irgendwie so schön, auch an diesem ganzen Podcast. Und das Zweite, ja, natürlich fragen mich auch manchmal Menschen, Janka, würdest du das nochmal machen? Jetzt mit dem, auch mit diesen, das ist echt auch herausfordernd, war und auch noch ist, und du hast eben auch gefragt, ist es ja jetzt abgeschlossen? Nein, ist es nicht. Was ich festgestellt habe, es wird wahrscheinlich ein Experiment meines Lebens. Vielleicht nicht mehr in der Intensität wie jetzt, und aber trotzdem ist das, weiß ich, ganz groß mein Lebensinhalt, ne, diesen Weg zu gehen und da zu forschen und das auch dann weitergeben zu können, weil was ich da wirklich entdeckt habe und nicht erst in den letzten 2 Jahren, sondern jetzt auch in den letzten 20 Jahren, kann so unfassbar hilfreich sein. Es hat wirklich mein Leben schon um 180 Grad auch gedreht. Also bin ich frei jetzt? Nein. Bin ich freier? Ja. Bin ich der friedlichste Mensch auf diesem Planeten? Nein. Also mein Horst war immer schon unfassbar stark. Und den gibt's auch immer noch. Bin ich friedlicher geworden? Halleluja. Also das sind ja Welten dazwischen. Gerate ich immer noch in schwierige, in einzelnen Phasen? Ja. Habe ich einen anderen Umgang mittlerweile damit? Ja. Früher hatte ich keine Ahnung und war völlig lost. Heute kann ich damit umgehen. Und damit wird es ja auch leichter. Und das kann einfach so hilfreich sein für andere. Und es lohnt sich einfach, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und ich weiß auch, was auf der anderen Seite zu finden ist. Ich habe genügend Blinks, sage ich immer, ne? Das sind so kurze Einblicke bekommen. Ich habe aber auch lange Einblicke in das bekommen, was möglich ist und was auf der anderen Seite eigentlich steht. Und dafür, dafür lohnt sich jede Anstrengung.
Okay, das heißt aber auch, dass du dann mit diesem Experiment weitermachst, aber wenn ich es richtig raushöre, du mehr Balance finden willst zwischen Rückzug und am Leben teilnehmen, dass du nicht wie beschrieben vom einen Extrem ins andere, sondern mehr den mittleren Weg für dich wählst. Oder habe ich das falsch verstanden?
Sag es mal so, die letzten 2 Jahre habe ich versucht, nicht mehr viel zu tun im Außen. Mhm. Also zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Also das klassische Arbeiten. Ich habe gearbeitet, habe aber in meiner Innenwelt sehr, sehr viel gearbeitet. Und das wird sicherlich, das meine ich, wird sicherlich, ne, wieder eine andere Balance, also eine andere, nicht Balance, eine andere
Richtung.
Danke, eine andere Gewichtung bekommen. Und das ist es ja auch. Wenn die Innenwelt sich verändert, verändert sich automatisch die Außenwelt dann mit. Wir glauben ja oft, dass es umgekehrt ist, ne? Dass die Außenwelt unser Innenleben ständig beeinflusst, aber wir kreieren die Außenwelt über unsere Innenwelt. Und auch da, ich meine, der Kurs Zen Your Life ist entstanden. Vielleicht da noch kurz die Anekdote zu. Ich habe früher immer gesagt, ach, es wäre mal mein Traum, so einen Online-Kurs zu machen, aber ich habe keine Zeit. ich muss ja arbeiten und so. Und dann hatte ich Zeit. Ja, und der Kurs ist nie entstanden, weil ich gemerkt habe, es war nicht die Zeit, die mir gefehlt hat, sondern der Horst stand mit einem Mount Everest dazwischen. Und die letzten 3 Monate sind wir, ne, das ja angegangen und ich bin gefühlt jeden Tag gestorben. Also da jetzt mal auch zu schauen, okay, mir geht es nicht nur darum, das alles für mich zu behalten und diesen inneren Frieden in mir zu kultivieren und das, ne, und das in meinem stillen Kämmerlein. Und ich habe schon, das merke ich, das hatte ich aber auch immer schon, auch das starke Bedürfnis, auch in der Welt da draußen helfen zu können, für ein, ja, dass ein bisschen sich was drehen darf, vielleicht ins mehr Friedliche, mehr Heilsame. Und da darf ich natürlich wieder aktiver dann werden, mehr ins Tun kommen.
Okay, ich lasse das mal so stehen, weil da hätten wir jetzt, glaube ich, dann nochmal tiefer irgendwie nachbuddeln können. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Einblick, für dieses spannende Experiment, hier als Fragensteller quasi nochmal einzutauchen auch und auch nochmal so ein, jetzt nicht kurzen, ne, aber noch so einen gebündelten Abriss nochmal zu bekommen. Danke dir dafür.
Ja, und danke dir. Es ist ja, vielleicht das auch noch, ne? Es ist ja, ja, wir sind ja ein Paar, wir sprechen ja über ganz viele Dinge, wir machen einen Kurs zusammen, aber jetzt mal von dir interviewt zu werden. Und wir haben nichts vorher abgesprochen. Also wir haben jetzt keine Fragen vorher abgesprochen. Ich hatte keine Ahnung, ne, wo das Gespräch jetzt hinführt und mit was du um die Ecke kommst, fand ich jetzt echt sehr spannendes Experiment.
Sehr schön. Vielleicht das als Fazit: Seid mutig, experimentiert, traut euch, lasst euch vom Horst nicht in eine Ecke drängen oder nicht einsperren. Und ja, vielen Dank nochmal. Und ich würde sagen, naja, meine Abmoderation muss ja eigentlich immer sein, aber hast du für heute letzte Worte?
Ich glaube, ich habe jetzt gerade auf deine Abmoderation gewartet, weil die passt, glaube ich. Die passt, glaube ich.
Okay, dann machen wir es so. Vielen Dank. Und für euch alle da draußen, denkt immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung, und zwar deine. Und deswegen ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.